schon ganz freundlich begrüßt, ein Bibelwort gab es schon, ein Gebet und tollen Lobpreis. Eigentlich kann ich mich gleich wieder hinsetzen. Spaß. Also ich freue mich mega, hier zu sein. Entschuldigt meine etwas unpässliche Stimme. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, dass die Stimme gut durchhält. Also ich freue mich so sehr, hier zu sein und bin Gott total dankbar zu sehen, was er hier tut in dieser Gemeinde. Es sind ja so viele Leute da. Ich habe es nicht mal geschafft, jeden zu begrüßen. Also ich bin total begeistert davon, muss ich sagen. Und womit ich von meiner Seite euch begrüßen möchte, ist mit diesem Satz, den Jesus so oft sagte: Der Friede des Herrn sei mit euch. Oder das sagte wahrscheinlich Paulus, aber der Friede sei mit euch. Und das ist das, was ich euch auch für das Jahr 2019 wünsche. Es hat ja erst vor ein paar Wochen begonnen, dass dieses Jahr ein Jahr ist, in dem ihr mehr als je zuvor den Frieden des Herrn erlebt. Dass ihr mehr als je zuvor erlebt, dass das Evangelium real ist in eurem Leben. Diese Heilsbotschaft, diese Botschaft des Friedens. Und das neue Kalenderjahr hat ja begonnen, ich nehme an oder spüre selber, je älter man wird, desto mehr wird das ja zur Routine. Es kommt Silvester, es kommt ein neues Jahr. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt mit Jahresvorsätzen, ob ihr noch nie welche hattet oder ob ihr es mittlerweile aufgegeben habt, euch welche zu machen oder ob ihr immer noch welche macht. Keine Ahnung. Gleich wie das bei euch ist, möchte ich, dass diese Predigt euch etwas mitgibt für das ganze Jahr 2019, was ihr über das ganze Jahr hinweg nicht vergesst. Und damit ihr das nicht vergesst, habe ich die Botschaft mal "Vergiss es nicht" genannt. Okay, das war jetzt zum Teil ein Spaß. Die Botschaft heißt wirklich "Vergiss es nicht", aber der Grund dafür ist nicht, damit ihr die Botschaft nicht vergesst, sondern der Grund dafür ist, dass ich in meinen Überlegungen, worüber ich predigen soll und in meinen Gebeten, immer wieder diesen Satz in meinen Gedanken hatte: "Vergiss nicht, Punkt, Punkt, Punkt." Also in meinen Gedanken kam ganz oft vor: "Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat." Immer wieder kam das in meinen Gedanken und ich habe das als einen Wink des Herrn verstanden, dass das Thema sein sollte: "Vergiss es nicht." Ich habe noch ein paar andere Punkte, die wir nicht vergessen sollten, deswegen "Vergiss es nicht." Da dieser Satz immer wieder in meinen Gedanken kam, dachte ich, wir beginnen mal damit, den Psalm 103 zu lesen, in dem dieser Satz nämlich vorkommt. Und es gibt ja auch das Lied, das den Psalm vertont hat. Psalm ist ja auch ein Loblied eigentlich, aber das, was wir heutzutage noch singen, was ich jetzt nicht wage vorzusingen mit meiner Stimme, aber wenn wir den Psalm gleich lesen, dann werdet ihr den Song erkennen sicherlich. Psalm 103 von David. "Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler." Stellt euch das mal vor, wir werden ja immer älter, Jahr für Jahr. Aber hier steht, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. "Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immerzu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras, Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote denken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Und womit dieser Psalm jetzt schließt, ist einfach nur noch mit Lob an den Herrn. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich finde diesen Psalm so kraftvoll und ich glaube, ich könnte jetzt die ganze Predigt nur über diesen Psalm sprechen oder über einen einzelnen Vers aus diesem Psalm, weil mich dieser Psalm so fasziniert, weil da so viel drinsteckt und so viel Inhalt ist, dass er uns Gutes getan hat, was wir nicht vergessen sollen, dass er unsere Sünden vergibt, unsere Gebrechen heilt, unser Leben vom Verderben erlöst. Gnade und Barmherzigkeit kommen mehrmals darin vor, dass seine Gnade von Ewigkeit zu Ewigkeit währt. Auch, dass er Gerechtigkeit übt, das kann sich ja erstmal sehr bedrohlich anhören. Aber wenn man den zweiten Teil des Satzes hört, finde ich, hört es sich einfach nur ermutigend an. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Also gar nicht, dass es was Einschüchterndes ist, sondern vielmehr, er steht an deiner Seite. Wenn du unterdrückt wirst, hab keine Angst. Er steht an deiner Seite und wird dir Recht verschaffen. Und Verzeihung, ich trinke mal kurz einen Schluck. Ja, ich glaube, dass das Zentrale, was Gott uns in dieser Botschaft sagen möchte, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dass das etwas ist, was er uns gerade als Ermutigung mitgeben möchte, immer wieder, wenn wir in Schwierigkeiten und Herausforderungen stehen. Bei mir in meinem Leben ist das so, wenn mir Probleme begegnen und ich Problemen gegenüberstehe, dann kann das zur Schande meiner selbst oftmals dazu führen, dass Gott ein Stück weit in den Schatten gerückt wird. Dann ist plötzlich dieses Problem so groß, dass ich bei der Größe des Problems fast vergesse, wie groß doch mein Gott ist. Und dann kann es auch sein, dass ich vielleicht in der Vergangenheit erlebt habe, wie Gott mich aus bestimmten Situationen herausgeholt hat. Aber es ist fast, als hätte ich daraus überhaupt nichts gelernt und als hätte ich das schon wieder komplett vergessen, was Gott Großes in meinem Leben getan hat, weil mein aktuelles Problem so groß ist. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich mal ein rein hypothetisches Beispiel mitgebracht. Es ist jetzt nicht so, dass das 1:1 so in meinem Leben passiert ist, aber als Beispiel, stellt euch mal vor, ich hatte vor einiger Zeit eine finanziell sehr schwierige Situation. Ein bisschen ist es schon wahr, aber jetzt nicht so, wie ich es im Beispiel gleich nenne. Also ich meine, ich war auch mal Bibelschülerin. Natürlich hatte ich finanzielle Herausforderungen. Ne? Wie finanziert man so ein Bibelschuljahr, wenn man nicht arbeiten gehen darf, weil man ja an der Bibelschule ist? Okay. Und ich hatte also finanziellen Mangel, stellt euch das vor. Und menschlich gesehen war da überhaupt keine Aussicht, wie sich dieses finanzielle Problem lösen sollte und wie ich da aus dieser Nummer nun rauskommen sollte. Ich habe mir viele Sorgen gemacht, habe natürlich gebetet und gehofft, dass sich was ändert, aber trotzdem war da diese große Sorge und diese ganz reale Not, dass man vielleicht Rechnungen bezahlen muss oder ähnliches. Plötzlich taucht Gott dann auf der Bildfläche auf, indem er eine Person zu mir schickt, und das habe ich jetzt in der Wahrheit ja auch schon häufiger erlebt, dass eine Person auf mich zukommt und sagt, Gott hat es ihr aufs Herz gelegt, mir Geld zu geben. Und vielleicht weiß diese Person nicht mal, in welcher Situation ich mich befinde, aber sie hat plötzlich einfach von Gott aufs Herz gelegt bekommen, mir Geld zu schenken. Und das ist auch schon ein paar Mal in meinem Leben passiert und hat mich meist total überwältigt. Vielleicht war das genau der Betrag, den ich brauchte oder genau das Zeichen, was ich in dem Moment brauchte. Es war tatsächlich so, als ich mir die Frage stellte, ob ich ein zweites Bibelschuljahr machen soll und eigentlich nicht wollte, aber Gottes Willen tun wollte. Und genau an dem Tag, wo ich so gebetet habe, Gott, gib mir ein Zeichen, soll ich das machen oder nicht? Du siehst, eigentlich will ich nicht, aber wenn du willst, will ich es tun. Und genau an dem Tag kriege ich eine SMS. Ich habe es aufs Herz gelegt bekommen, dir 1000 Euro zu überweisen. Und das war für mich, als ob Gott höchstpersönlich zu mir sagt, das zweite Schuljahr ist für dich eröffnet. Es war ja noch nicht der volle Betrag, man braucht ja fast 5000 Euro. Aber das war trotzdem total crazy. Gut, und jetzt stellt euch vor, ich habe das erlebt und das ist ein paar Wochen oder ein paar Monate her. Und heute bin ich in der Situation, wieder einmal, once again, dass ich Geld brauche und nicht genug Geld habe und ich vielleicht schon eine Mahnung bekommen habe. Und plötzlich sehe ich einfach nur, oh nein, ich brauche Geld. Was mache ich? Mist, ich bin arm dran, ich habe kein Geld. Und dann ist es, als ob plötzlich das so in Vergessenheit geraten ist. Es ist jetzt ein subtiles Beispiel. Vielleicht ist es was ganz anderes in eurem Leben und oft auch was anderes in meinem Leben. Aber dieses, wie schnell sind wir doch dabei zu vergessen, was für ein riesiges Wunder Gott gestern noch getan hat. Und plötzlich wieder diesen ganzen Zweifel zu haben, ob er das nicht heute auch wieder tun könnte. Okay, ich frage euch jetzt nicht, wen das von euch betrifft. Ich will ja euer Persönlichkeitsrecht und Datenschutz wahren. In der heutigen Zeit mit dem ganzen Datenschutz muss man vorsichtig sein, was man sagt. Gott sei Dank ist die Bibel so überhaupt nicht auf Datenschutz bedacht, ne? Die ist ganz unverblümt und ehrlich, was in der Bibel so steht über die einzelnen Menschen und über ihre Situation und über ihr Versagen. Und von daher, selbst wenn es von euch niemanden betroffen hätte, auch wenn Silvia es gerade schon zugegeben hat, dass es hier auch manchmal so geht, aber wenn es niemand anderen von euch betroffen hat, Silvia, wir sind aber trotzdem nicht alleine, weil in der Bibel habe ich eine ganze Menge gefunden, eine ganze Auflistung könnte man drüber machen, man könnte ein ganzes Bibelstudium drüber machen, wie oft das Menschen auf dieser Erde so ging, dass sie im gewissen Sinne vergessen haben, was Gott ihnen Gutes getan hat. Beim Volk Israel kommt das immer wieder vor. Ja, sie haben vielleicht gerade einen Krieg führen müssen und es war menschlich gesehen total unrealistisch, dass sie den gewinnen, aber Gott kämpft für sie und sie gewinnen den Krieg. Im nächsten Moment stehen sie wieder einer viel zu großen Herrscher gegenüber und fallen total in Verzweiflung, weil sie nicht verstehen, wie sie diesen Krieg gewinnen sollen. Und so spielt sich das in der Bibel immer wieder ab. Wir sind nicht alleine, Silvia. Ich möchte jetzt nicht eine detaillierte Auflistung darüber geben, was für eine Situation es in der Bibel gab. Wenn du Interesse dran hast und dich das ermutigt, dann mach doch selber mal ein Bibelstudium drüber, wem das in der Bibel alles so ging, dass er im Prinzip vergessen hat, was Gott Gutes getan hat. Mein Empfinden ist einfach nur, dass Gott uns sagen möchte, immer wieder, vergiss es nicht. Und das bedeutet in meinem praktischen Leben, wenn ich diesen Herausforderungen gegenüberstehe, mich immer wieder zu erinnern und nicht dieses Problem, das mir gerade gegenübersteht, größer werden zu lassen als meinen Gott. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, zum einen Gottes Erkenntnis zu erlangen, zu verstehen, wie groß unser Gott ist, wie treu er ist, wie gütig, wie gnädig, wie reich an Barmherzigkeit und Langmut und Sanftmut. Und auch damit vielleicht, dass ich mir selber, wenn ich weiß, ich vergesse diese Dinge, dass ich sie mir einfach aufschreibe. Wenn ich heute von etwas fasziniert bin, dann will ich mir heute den Bibelvers aufschreiben, der mich fasziniert, und aufschreiben, warum er mich fasziniert. Und wenn ich morgen entmutigt bin, dann will ich dieses Büchlein nehmen können und es durchlesen können und wieder neu eine Erkenntnis darüber bekommen, hey, mein Gott ist so gut und mein Gott lässt mich nicht im Stich und mein Gott hat mich nicht vergessen. Und diese ganzen Dinge, die ich gerade über mich gesagt habe, die gelten für dich. Dein Gott ist so gut. Dein Gott vergisst dich nicht. Dein Gott sieht deine Bedürfnisse. Und mir war es wichtig, auch nochmal zu betonen, dass wir auch nicht die ganze Zeit auf das gucken, was sich noch nicht verändert hat und wo wir uns noch eine Veränderung wünschen. Und dann immer nur auf dieses, aber das fehlt noch, das möchte ich aber noch haben, Gott, das fehlt doch noch, mach doch diese Situation anders. sondern vielmehr ihn zu loben für all das, was er schon getan hat und ihm zu vertrauen, dass das, was ich mir noch so sehr wünsche und was ich noch nicht habe oder was ich so sehr brauche und noch nicht habe, dass Gott auch das im Blick hat und auch das noch tun wird nach dem ganzen Reichtum seiner Güte und Barmherzigkeit und seines Überflusses. Ein Psalm, den ich auch noch dazu vorlesen möchte. Ich hoffe, meine Stimme stört euch nicht zu sehr. Es ist echt ein bisschen schrecklich. I'm sorry. Ein Psalm ist noch Psalm 78. Lasst uns den mal noch kurz anschauen. Da steht ein Maskil von Asaf. Höre mein Volk meine Lehre. Neigt eure Ohren zu den Reden meines Mundes. Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergäßen und seine Gebote befolgten und nicht würden wie ihre Väter ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Und dieser Psalm, finde ich, passt genau da rein. Nicht zu vergessen, was Gott Großes getan hat, sondern im Gegenteil, es weiter zu erzählen, meinen Kindern zu erzählen und meine Kinder ihren Kindeskindern. Und es soll immer weiter verkündet werden, der Ruhm des Herrn und seine großen Wundertaten. Ich glaube, dass das auch eine Kraft hat in unserem Leben, wenn wir das machen, wenn wir es nicht für uns behalten. Mich selber belebt das immer wieder total, wenn ich diese Möglichkeit bekomme, euch etwas weiterzugeben, was ich mit Gott erlebt habe oder wo er mich fasziniert hat. Es ist, als ob ich damit so den Herrn lobe und seinen Namen rühme, dass das alles wegwischt, was da an Zweifel und Sorgen und Ängsten und Nöten und Traurigkeit und Verlassensein-Gefühl oder sonst was ist. Es bläst es einfach weg, weil ich den Herrn lobe und seinen Namen rühme. Und was auch noch unter diesen Punkt fällt, wir sind gerade übrigens bei meinem ersten Punkt, der heißt, vergiss nicht, wer Gott ist. So habe ich den mal zusammengefasst. Was auch noch darunter fällt, vergiss auch nicht, was er dir verheißen hat. Zum einen dankbar zu sein, was er schon getan hat, zum anderen vergiss doch nicht, was er dir verheißen hat. Sein Wort ist nicht leer. Das, was er zu dir sagt, es gibt ja auch diese schöne Bibelstelle, ne, mit dem Regen und so, der nicht auf die Erde fällt, ohne dass er tränkt und so weiter. Ich kann ihn jetzt nicht so gut zitieren, aber auf jeden Fall, sein Wort ist nicht leer. Wenn er sein Wort spricht, dann richtet es etwas aus und es verändert etwas. Also lasst uns dieses Wort, was er zu uns spricht, festhalten. Und über Maria liest man das auch im Lukas 2, an zwei verschiedenen Stellen, dass sie dieses Wort in ihrem Herzen bewahrte. Und das fasziniert mich immer, wenn ich das lese. Maria bewahrte das Wort in ihrem Herzen. Bei der einen Stelle vorher heißt es sogar, sie verstand gar nicht, was er sagte. Aber sie bewahrte das Wort in ihrem Herzen. Und das ist etwas, was ich tun möchte und wozu ich euch auch ermutigen möchte. Dann eine ganz andere Bibelstelle, die ich auch noch aufs Herz bekommen habe. Ich hoffe, ihr seid nicht overloaded hier am Ende mit Bibelstellen. Möge einfach das, was für euch wichtig ist, in eurer Erinnerung, in eurem Herzen bleiben. Die Bibelstelle, die ich noch mit euch teilen möchte, steht in Lukas 22. Sie beinhaltet ebenfalls noch den ersten Punkt, vergiss nicht, wer dein Gott ist, führt uns aber auch zu dem zweiten Punkt, vergiss nicht, wer du bist. Lukas 22, ich lese ab Vers 7. Da geht es um das letzte Passamahl, ist so die Überschrift. Da steht, es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Wie gesagt, die Bibelstellen, über die ich rede, man könnte über jede eine einzelne Predigt machen, wenn man jetzt die ganzen Zusammenhänge und Hintergründe erläutern würde. Ich beschränke mich mal ein bisschen auf die zentralen Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Und er sandte Petrus und Johannes, also Jesus, es ist hier von Jesus Christus die Rede, er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hineingeht. Und sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Eine total populäre Bibelstelle, eigentlich fast immer, wenn man das Abendmahl feiert, wird aus dieser Bibelstelle zitiert oder aus ähnlichen Bibelstellen. Weshalb ich diese Bibelstelle mit euch teile, ist zum einen, weil Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Das passt natürlich total in die Botschaft, vergiss es nicht. Aber insgesamt hat es mich auch so sehr danach verlangt, von dieser Bibelstelle zu reden, weil es mich so enorm fasziniert, dass Jesus Christus sagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Wisst ihr, warum mich das so fasziniert? Weil Jesus das sagt, obwohl er wusste, dass er dieses Mal mit demjenigen essen würde, der ihn später verrät. Mit einem Kuss verrät. Es fasziniert mich, weil Jesus das sagte, obwohl er wusste, dass er mit demjenigen das Mahl essen wird, der ihn später verleugnet, Petrus. Es fasziniert mich, weil er wusste, dass er dieses Mahl isst und danach leiden wird. Trotzdem sagt er, mich hat herzlich verlangt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Er hätte ja auch sagen können, ich will dieses Mahl am besten überhaupt nicht haben, ich will da am besten gar nicht in diese Nähe kommen, weil ich weiß, dass ich danach so stark leiden werde und gekreuzigt werde. Aber nein, er sagt, mich hat herzlich danach verlangt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Und er wusste auch, dass es das letzte Mal mit seinen Jüngern sein würde, mit seinen 12 Jüngern. Und dass an diesem Abend seine Jünger sich sogar noch streiten würden. Ist euch das bewusst? Ein paar Verse später steht da, dass unter den Jüngern ein Streit entstand, wer unter ihnen der Größte sei. Und dann denke ich mir so, meine Güte, wie lange sind die schon mit Jesus zusammen gewesen? Und haben die sich nicht schon vorher mal darüber gestritten? Am letzten Abend, und Jesus kündigt sogar schon an, ehe er leidet. Und da kommen die noch auf die Idee, sich darüber zu streiten, wer unter ihnen als der Größte zu gelten hätte. Und trotzdem sagt Jesus, mich hat herzlich danach verlangt, dieses Mal mit euch zu essen. Und das sagt er auch, obwohl er wusste, dass danach sie in den Garten Gethsemane gehen würden, wo er beten würde, ja so sehr beten würde, dass er sogar Blutstropfen als Schweiß hatte, weil er wusste, was ihm entgegenkommt. Und seine Jünger würden dabei einschlafen. Oh, und er wusste das schon vorher. Er hat sogar extra schon vorher gesagt, dass sie wachen sollen. Und obwohl er alles das vorher wusste, dass er verleugnet werden würde, dass er verraten werden würde für 30 Silberlinge mit einem Kuss, trotzdem sagt er, mich hat herzlich danach verlangt, dieses Passa mit euch zu essen. Eine andere Übersetzung sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mal mit euch zu essen, ehe ich leide. Das Problem ist mit unserer deutschen Sprache, unsere deutsche Sprache ist so abstrakt und so gefühllos, dass man es gar nicht in Worte fassen kann. Die hebräische Sprache, gut, Neues Testament ist in Griechisch geschrieben, aber die hebräische Sprache und wahrscheinlich in dem Sinne auch die griechische Sprache hat einen ganz anderen Bezug zu Gefühlen. Ich habe neulich im Gospelforum ein griechisches Ehepaar kennengelernt und da haben wir uns über manche griechischen Wörter unterhalten. Und es gibt Wörter, die haben für sie eine Bedeutung, das lässt sich im Deutschen gar nicht erklären. Das ist etwas, was wirklich durch Mark und Bein geht, was so durch den ganzen Körper, durch die ganzen Emotionen durchgeht. Uns fehlen im Deutschen die Wörter dafür. Und genau das ist, glaube ich, so eine Bibelstelle, wo so ein Wort gebraucht wird. Denn im Deutschen würde ja niemals jemand sagen, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt. Ne? Ist ja doppelt gemoppelt. Aber dieser Ausdruck ist so stark, dass man es einfach doppelmoppeln muss. Es geht gar nicht anders. Und dann bin ich nur fasziniert davon und denke, was für ein Mensch war Jesus, was für ein Gott ist Jesus, dass er das sagt. Dass er so denkt, dass er so fühlt, dass er sich darauf freut. Wieso erzähle ich das Ganze? Wie gesagt, er sagt auch, er führt dieses Mal ein und sagt, tut's zu meinem Gedächtnis. Aber der Punkt heißt ja auch, vergiss nicht, wer du bist. Und was ich da mit euch teilen möchte, ist etwas, wenn wir in die jüdische Kultur reingucken. Jesus sagt ja an dieser Bibelstelle, dass er aus dem Kelch, also vom Getränk des Weinstocks, wird er nicht mehr trinken, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. So drückt er es aus. Und wenn wir in die jüdische Kultur reingucken, finde ich das mega, mega spannend, denn in der jüdischen Kultur ist es so, wenn ein Pärchen sich verlobt, dann trinken sie gemeinsam aus einem Kelch Wein. Und dann sehen sie sich so ungefähr ein Jahr nicht. Ist ja in der jüdischen Kultur sowieso auch alles ein bisschen anders. Die sehen sich dann ungefähr ein Jahr nicht. Und der Mann bereitet im Haus seines Vaters eine Wohnung für die beiden vor. Und Moment, was wollte ich gerade noch ergänzen? Sie verloben sich. Natürlich ist es nicht nur, dass sie aus diesem einen Kelch gemeinsam Wein trinken, sondern auch noch, dass er ihren Ring ansteckt an den Zeigefinger und sowas. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Aber was ganz besonders ist, bei denen ist es so, dass bei dieser Verlobung, durch diesen Akt der Verlobung, ist man vor dem Gesetz schon ein Ehepaar. Es berechtigt einen noch nicht zusammen zu leben, aber gesetzlich gesehen bist du dann schon wie ein Ehepaar. Also eigentlich kannst du dort gar keine Verlobung lösen, sondern eigentlich ist es dann schon, du bist so eng, dass du, wenn dann, dich schon scheiden lassen müsstest. So, wie gesagt, dann sehen sie sich ein Jahr nicht. Er bereitet im Hause seines Vaters eine Wohnung für sie vor und dann kommt er ja zu ihr und wird sie dann holen. Sie werden dann im Haus ihres Vaters, also bei ihr, die Hochzeit feiern. Und interessant ist, dass sie dann wieder gemeinsam aus einem Kelch Wein trinken. Und ich glaube, dass das eine tiefe Bedeutung in dieser Bibelstelle hat, dass Jesus am Abend, bevor er dann in die ganze Kreuzigungssache reinkommt, dieses Mal so mit seinen Jüngern feiert, dass sie alle aus diesem einen Kelch trinken. Und er sagt, er wird nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis es im Reich Gottes erfüllt sein wird. Das ist für mich die Botschaft, wir sind Jesu Verlobte. Wir sind seine Braut und er ist treu und wie er verheißen hat in seinem Wort, wird er wiederkommen und wird uns abholen und zu sich holen ins Haus seines Vaters, wo er sagt, dass viele Wohnungen sind. genau das, wie das in der jüdischen Kultur gehandhabt wird, zwischen Mann und Frau, das ist so spannend. Jesus macht das genau so, weil es so anschaulich und verständlich für uns Menschen ist. Und das Tolle ist, wenn ein jüdisches Paar verlobt ist, die Frau hat überhaupt keinen Zweifel daran, dass ihr Verlobter kommen wird und sie abholen wird. Das ganze Jahr dient nur dazu, dass sie eine wunderschöne Braut wird, die gereinigt wird, die geheiligt wird, die so bestimmte Anwendungen an ihrem Körper bekommt, ja, dass sie ganz schön ist. Und Jesus sagt ja auch, dass er eine Braut sich abholen wird, die heilig ist, die rein ist, die ohne Runzeln und ohne Flecken ist. Und das ist etwas, was ich mir im Jahr 2019 und darüber hinaus immer wieder vor Augen führen möchte. Alles dient dazu, dass ich eine reine, heilige, wunderschöne Braut für Jesus sein möchte und immer mehr werde durch seine Gnade. Klar, das Passahlamm führt ja auch diesen neuen Bund ein, ja, dass der Bund in seinem Blut, dass unsere Sünden uns vergeben sind. Ganz relevant, aber lasst uns einfach im Jahr 2019 das nicht vergessen. Zum einen, wer Gott ist, was er getan hat, und was er getan hat, beinhaltet eben auch dieses Kreuzeswerk, ja. Er hat uns befreit, er hat uns erlöst. Und dann zum anderen, wer wir sind seine Verlobte. Lass das unsere Bestimmung sein, in diesem Jahr 2019 für ihn zu leben. Nicht für uns selber und für diese irdischen Dinge, sondern letztendlich für ihn zu leben. Und dann komme ich zum dritten Punkt. Lasst uns nicht vergessen, wer wir durch Gott sind oder was Gott durch uns tut. Formulier es, wie du willst. Also wer Gott durch uns ist, naja, also wer wir durch Gott sind wahrscheinlich am besten. Lasst uns das nicht vergessen. Und dazu noch eine ganz andere Bibelstelle, nämlich Epheser 6. Epheser 6, ab dem Vers 10, haben wir diese Woche im Hauskreis besprochen und ich habe so eine tolle Offenbarung darüber bekommen. Und das Traurigste war, dass niemand im ganzen Hauskreis verstanden hat, was ich meinte. Aber vielleicht schenkt Gott mir diese Freude, dass jemand von euch das ähnlich versteht wie ich und wir uns dann hinterher darüber austauschen können, wie genial das ist. Also, meine Zeit. Ich strapaziere meine Stimme zu sehr. Eigentlich wollte ich ganz leise reden, damit meine Stimme geschont wird, aber ich bin so begeistert, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Okay, also, Epheser 6, da geht es ja um die Waffenrüstung. Ne? Ich glaube, ich habe bestimmt auch schon mal irgendwann darüber gepredigt, dass wir in einem Kampf stehen, geistlicher Natur. Und ich lese einfach erstmal diese Bibelstelle vor. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir in einem Kampf sind. Denn wenn wir das vergessen, dann werden wir verlieren, sozusagen. Also Jesus hat ihn zwar schon gewonnen, aber an uns liegt es auch, in diesem Sieg zu leben. Und wenn ich das vergesse, ich hätte es fast vergessen. Am Dienstag war der Hauskreis. Und dann die Folgetage waren hart für mich. Meine Erkältung wurde immer schlimmer. Innerlich ging es mir schlecht, weil meine Arbeit mich sehr herausgefordert hat. Und fast hätte ich doch vergessen, dass ich in einem Kampf stehe. Es hört sich ein bisschen lustig an. Aber ich hatte das Gefühl, ich gehe so richtig durchs Feuer. Also diese neue Erkenntnis, die wird so richtig auf die Feuerprobe gestellt in diesen Tagen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Epheser 6, Abvers 10. Im Übrigen, meine Brüder und meine Schwestern, füge ich einfach mal hinzu, auch wenn ich nicht das Wort Gottes ergänzen möchte in dem Sinne. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Ganz wichtig. Es heißt nicht, wir kämpfen gegen irgendwas Unsichtbares, Unbekanntes, Böses. Es gibt ja Menschen, die nur vom Bösen reden. Nein, es ist nicht nur allgemein was Böses. Hier wird ganz konkret genannt, es ist der Teufel. Es gibt eine Person des Bösen. Nicht nur ganz abstrakt das Böse. Also, dass ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Amen. Evangelium des Friedens, Heilsbotschaft. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Danke, Jesus, dass ich nicht ein Botschafter in Ketten sein muss. Dafür bin ich sehr dankbar, dass wir momentan in Deutschland so frei leben können, möchte ich nur kurz ergänzen. Es gibt ja andere Situationen auf der Erde und wenn Jesus davon gesprochen hat, dass Verfolgung kommen wird, denke ich, danke Jesus, dass wir in diesem Sinne noch so bewahrt sind, dass wir freimütig das Evangelium verkündigen können in Deutschland. Ich habe diesen Bibelvers in der Bibelschule auswendig lernen müssen, also diesen Bibeltext. Wir haben auch oft lange Texte auswendig gelernt. Das ist sehr gut gewesen. Und trotzdem, obwohl ich so viel diese Verse gelernt habe und wiederholt habe, ausgesprochen habe, mich daran erinnert habe, habe ich nicht diese Erkenntnis bekommen, die ich plötzlich an dem Abend hatte. Und zwar war die Frage im Hauskreis, was sagt denn der Text über Gott? Und zugegebenermaßen ist das, was ich jetzt im Folgenden noch kurz sage, schon ein bisschen, interpretiert, weiß ich gar nicht. Wenn man andere Bibelstellen einbezieht, ist es keine Interpretation, sondern einfach pures Wort Gottes, was ich sage. Aber mich hat es so fasziniert. Und zwar heißt es ja in Vers 11 schon, die Waffenrüstung Gottes. Also es ist nicht irgendeine Waffenrüstung, es ist nicht irgendeine menschliche Waffenrüstung, die es ja auch wirklich gibt, sondern es ist die Waffenrüstung Gottes. Und wenn über den Kampf geredet wird, dann sind ganz viele Christen ganz schnell mit dabei, die Verse 17 und 18 zu betrachten, nämlich wie wichtig das Wort Gottes ist. Ist ja das Schwert, ist ja wichtig, damit wir auch eine Waffe haben, nicht nur geschützt sind mit dem Panzer und so, ne, sondern eine aktive Waffe. Und dann dieses Gebet, was dann kommt. Wir müssen ganz viel beten, ohne Unterlass. Und ich will den Wahrheitsgehalt dieser Aussage gar nicht anzweifeln, denn natürlich steht es dort geschrieben. Aber was mir aufgefallen ist, ich bin so ein bisschen allergisch geworden mit diesem du musst das, du musst das, du musst das. Das macht mich religiös. Ich kann das nicht mehr hören, was ich alles muss. Ich will, dass der Geist Gottes in mir das Wollen und das Vollbringen wirkt und nicht du musst, du musst, du musst, du musst. So. Von daher ist trotzdem die Wahrheit, dass es dort steht, dass man ganz viel beten soll. Aber ich habe diese Offenbarung bekommen, die Waffenrüstung beginnt nicht mit Gebet. Die Waffenrüstung beginnt damit, dass da steht, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan seid mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und dann geht es ja auch noch weiter mit dem Helm des Heils und dem Schwert des Geistes. Und mir ist so bewusst geworden, es ist nicht nur Gottes Waffenrüstung, weil er sie besitzen würde, sondern weil er eigentlich selbst in Person diese Waffenrüstung ist. Denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, er ist die Wahrheit. Er sagt, er ist meine Gerechtigkeit. Er ist zur Gerechtigkeit gemacht für uns. Durch ihn sind wir gerecht. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Heil, er ist unsere Erlösung. Und auch nur durch ihn können wir überhaupt glauben, wenn es hier um den Schild des Glaubens geht. Diese ganzen Dinge, die da aufgezählt werden, die sind nichts, was ich tue und was ich vollbringe, sondern das ist er selbst. Er selbst ist das Wort, ja. Johannes 1 handelt davon. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er ist das Wort. Und ich kann euch nicht beschreiben, wie mich das fasziniert hat. Er ist die Wahrheit. Er ist die Gerechtigkeit. Er ist das Heil. Er ist die Erlösung. Er ist mein Glaube. Er ist das Wort. Er ist meine Waffenrüstung, Mensch. Ich finde das so toll. Weil das einfach ist. Nicht, ich muss jetzt so lange beten, damit ich irgendwie geschützt bin und in diesen Kampf gehen kann. Natürlich ist das Gebet auch eine Waffe dafür. Aber es geschieht da heraus, was Jesus getan hat, wer Jesus ist und wer ich durch ihn bin. Er ist es und das setzt mich so frei. Ich bin so dankbar dafür. Und ich komme zum Schluss. Es ist mir so ein Herzensanliegen, dass wir etwas daraus mitnehmen können für dieses ganze Jahr. Dass wir nicht stehen bleiben in Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, weil unsere Situationen aussichtslos sind oder weil es viele Gründe gibt, weshalb man anzweifeln könnte, ob Gott gut ist. Weil Menschen krank sind, vielleicht weil wir selber krank sind, vielleicht weil Menschen sterben, weil sie ausgeraubt werden und weiß ich nicht, was alles Schlimme auf dieser Welt geschieht. Aber Jesus und Gott selbst in Person ist nicht derjenige, der Schlimmes tut, sondern er ist gut. Und lasst uns das mitnehmen, wer er ist, wer wir sind und wer wir durch ihn sind im Kampf und so weiter. Lasst uns das einfach mitnehmen in dieses Jahr 2019 und darüber hinaus, dass wir als Licht gesetzt sind in diese Welt und es ist nicht unsere eigene Kraft, es ist die Kraft des Herrn, wie der Vers 10 sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, nicht meine Stärke. Amen. Ich komme wirklich zum Ende.